Endlich gibt's neue Gaming-Hardware. Zu lange hat's gedauert, das ist ja wirklich ewig her, ne? Die RTX-Grafikkarten eine Weile her, RX-Grafikkarten eine Weile her, Handhelds und so weiter. Aber die Computex, die war jetzt, und da gab's einige Ankündigungen, und zwar alles auf einmal, eine ganze Hardware-Lawine sozusagen. Und da dachten Ling, Nils und ich uns, da müssen wir eigentlich drüber quatschen. Immerhin wird man als Gamer kaum an dem Thema vorbeikommen, man hat an den Themen vorbeikommen. Ist ja auch wirklich einiges Spannendes dabei. Aber bevor wir loslegen, lockerer Einstieg würde ich sagen, Lin, Nils, was geht so bei euch? Link, sag doch mal ab, was du so in letzter Zeit an Tech dich beschäftigst mit.
Ja, bei mir auf jeden Fall gerade sehr viel Lesen. Ich teste ja gerade auch viele E-Reader, aber auch aus dem Grund, also nicht nur deswegen, aber ich lese halt auch so viel. Und ich habe jetzt vor allem so einen ganz kompakten E-Reader für mich entdeckt. Oh, jetzt ist er angegangen. Aber ja, den habe ich jetzt überall dabei und keine Ahnung. Also ich zocke gerade ein bisschen weniger tatsächlich, aber dafür lese ich halt mehr. Und ich habe das letztens auch Alana schon gesagt, im Grunde genommen sind E-Reader auch nur Handhelds. Mir für Blauwitz.
Lin macht alles zu einem Handheld, ja.
Aber ja, E-Reader auf jeden Fall.
Ist es nicht ein bisschen klein? Weil das war jetzt so für alle, die nur zuhören, das Video also, nicht schauen, das ist so im Handyformat.
Ja, einfach, Handyformat, ne? Genau. Und du kannst ja die Schrift trotzdem groß machen, beziehungsweise ist es sehr gut lesbar aufgrund von dem E-Ink-Display. Und also auf einem großen Display zu lesen, macht schon mehr Spaß, klar. Aber dieses Teil hier, das habe ich halt überall mit dabei. Es kommt in die Hosentasche rein und dann kann ich überall lesen, wenn anstatt auf einem Handy zu Doomscrollen oder so etwas in der Richtung. Na, dann lese
also
ich dann
deine
doch
Eltern freuen sich, wenn du sagst, ich zocke nicht unterwegs auf meinem Handheld oder Doomscroll auf meinem Handy, sondern ich lese auf meinem E-Reader, ja. Auf meinem Lese-Handheld oder wie auch immer du das
mein dann Lese-Handheld für Novels. Ja, auf einem Handheld spiele ich Visual Novels und hier dann lese ich Novels.
Du brauchst aber eigentlich dann auch noch schon noch Controller zum Umblättern, oder? Da müsste man sich noch irgendwie so einen fancy Controller
gibt
ausdenken.
Ja, es geht zu Bluetooth. Sieht aus wie so ein Wii Nunchuck. Mit einer Taste, da kannst du dann so mit umdrehen.
Ich wusste es doch.
Ja, das war
klar. Ich wusste es.
Klingt auf jeden Fall ganz geil. Nils, was geht bei dir so in letzter Zeit?
Vor allem Gothic. Gothic Remake, genauer gesagt. In Details darf ich aufgrund des NDAs, glaube ich, jetzt, während wir hier aufnehmen und dann, wann er erscheint, noch nicht vorstoßen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich bin ein riesiger Gothic-Fan. Damit passe ich natürlich auch gut zur Gänze. Ich glaube, deswegen haben sie mich nur angestellt. Nein, Quatsch. Aber ja, das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Ich habe ja auch im Zuge dessen mir das gute alte Gothic 1 nochmal angeguckt. Das habe ich auch schon in 16K mal gespielt. Wenn schon, denn schon. Ne?
Ja, ne.
Ich glaube, das wird mit dem Remake schwierig. Ich werde es versuchen. Aber ja, ich glaube, da wird der VRAM jedweder Grafikkarte bei der Unreal Engine 5 dann die Segel streichen. Vielleicht klappt ja 8K, mal gucken. Ja, aber das ist in mehrerer Hinsicht ein besonderes Erlebnis. Ne? Einmal für mich wegen einfach Erinnerung. Ich habe wirklich das erste Spiel damals extrem geliebt und auch die Nachfolger. Aber ich habe sie ja lange nicht mehr gespielt. Und das ist jetzt schon, war schon was Besonderes, da wieder ins Wasser geschubst zu werden am Anfang und da zu stehen und den Weg zum alten Lager jetzt in Unreal Engine entlang laufen zu können. Das ist schon,
also meinst du, für jeden, der noch nicht Gothic 1 gespielt hat, wie mich zum Beispiel, ist es jetzt der Moment, ja?
Also sagen wir mal so, wenn du Rollenspiele magst, dann würde ich sagen, dann solltest du spätestens jetzt machen. So, ich darf ja, wie gesagt, jetzt zu viel noch nicht verraten, aber ich so meinem Eindruck habe, du musst natürlich schon ein bisschen, auch wenn sie es modernisieren, so ein bisschen besondere Leidensfähigkeit musst du, glaube ich, trotzdem schon mitbringen. So, es hat seine Ecken und Kanten, denke ich, auch im Remake noch, was ich auf jeden Fall schon festgestellt habe. Ich glaube, das darf ich auch schon sagen. Auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad musst du schon gucken. Also, aber das fand ich ja damals schon immer, das war ja das Besondere an Gothic, war halt, dass du wusstest, okay, du hast sehr schnell gelernt, gut, wenn ich hier lang gehe, dann bin ich halt tot. Gut, also komme ich später wieder. Und das war halt einfach ein schönes Gefühl zu wissen, okay, ihr fiesen Mobs, irgendwann komme ich wieder und dann durchsuche ich die Höhlen hier noch und was auch immer hier noch alles versteckt ist, wenn ich euch dann endlich fertig machen kann. Und ja, das ist nicht so die typische Rollenspielerfahrung, glaube ich, von heute. Ich meine, ich bin da nicht mehr so ganz drin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ja, bitte spiele es. Ich glaube, es wird sich lohnen.
Ja, es klingt auch so, als wäre es was für mich gerade. Ich mag ja auch meine Challenge und ein bisschen schwierigere Games. Bin ja auch großer Souls-Spieler. Von dem her
Ob das dann für dich eine Challenge ist, das mag jetzt, sei mal dahingestellt. Souls-Spiele machen mich komplett fertig, auch wenn ich will es irgendwann nochmal versuchen. Ich bin einfach so schlecht, aber naja, gut.
Oh, irgendwann coache ich dich mal
nächstes. Ja, genau. Muss ich mich echt mal coachen, das stimmt.
Ja, da hätte ich mega Bock drauf. Ideen kommen in meinen Kopf.
Ja, mal gucken, wie weit du kommst. Ja, wir machen den Boomer-Speedrun machen wir dann. Nee, Boomer bin ich jetzt auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Muss aber dann mit Bloodborne anfangen.
Naja, okay. Ich würde sagen, Computex ist das große Thema, das wir besprechen wollen. Es gab einiges zu besprechen. Was waren denn so eure Highlights, Nils? Kannst du mal einsteigen?
Ich laber direkt weiter, aber dann mache ich es einfach kurz, damit Lin sofort weiterreden kann. Sonst habe ich zu viel Redeanteil. Nein, Quatsch. RTX Spark definitiv. Also es ist schon, also Nvidia, es fällt einem im Moment so ein bisschen schwer, Nvidia als Highlight zu nennen aus verschiedene Gründen. Aber liegt jetzt nicht nur an dem Video, du hast ja gerade schon gesagt, das ist generell so eine Hardware-Dürre, kann man das schon nennen. Ne? Da ist einfach auch durch die Speicherkrise und alles, da ist schon, ja, ist alles eher so ein bisschen mau im Moment. Ob jetzt RTX Spark natürlich dann das ist, worauf jetzt Spieler gewartet haben, das werden wir ja gleich noch sehen im Gespräch, aber grundsätzlich rein von dem, was dahinter steckt, was das bedeutet und so weiter, ist das schon eindeutig mein Highlight gewesen. Mein letztlich könnte ich jetzt auch Handheld sagen, aber da will ich jetzt Lin die Butter nicht vom Brot nehmen, weil die wären schon mein zweites Highlight. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Lins erstes war. Ja.
Ja, Lin, wie ist es bei dir?
Ja, wenig überraschend, Handhelds, ne? Aber das war halt auch so, dass das ganze Jahr lang jetzt richtig ruhig wurde um Handhelds. Es gab kaum neue Ankündigungen. Und wenn es mal Nachrichten zu Handhelds gab, waren die meistens negativ. Ne? Also Steam Deck nicht verfügbar, Steam Deck jetzt deutlich teurer. Lenovo Legion Go kostet so viel wie ein Auto. Es waren viele schlechte Nachrichten. Und jetzt in den letzten Tagen dann plötzlich 5 neue Geräte auf einmal. Mhm. Das ist halt dann doch irgendwie cool, dass da doch sich wieder jetzt so viel tut. Allerdings ist bei jedem dieser Geräte, die jetzt auch angekündigt worden wurden, gibt es auch immer einen Haken irgendwo, so ein Aber und keine Ahnung. Also es ist noch nicht alles rosig und grün, aber immerhin tut sich jetzt auf jeden Fall was und das fand ich schon ganz auf jeden Fall ganz cool.
Ja, ich habe es schon vorhin ein bisschen angerissen. Ne? Für mein Highlight war quasi die RX 9070 GAE, weil ich da die letzte Woche quasi komplett im Testtunnel versunken bin und die Scheuklappen gar nicht abgesetzt habe, großartig. Also darüber werden wir auf jeden Fall auch noch quatschen, was die so kann. Ich würde aber sagen, vielleicht fangen wir mal an mit Nvidia Spark und gehen da ein bisschen ins Detail rein. Nils, kannst du mal sagen, was ist das überhaupt, wenn man es jetzt noch gar nicht kennt?
Ja, klar. Das, wenn man jetzt aus dem klassischen PC-Hardware-Gaming-Umfeld kommen, dann ist das schon erstmal ein anderer Ansatz, aber jetzt im Grunde auch nichts, was wir noch nicht kennen würden. Also es ist ein System on a Chip, also das heißt, du Nvidia kombiniert einfach bei RTX Spark eine Grafikeinheit, eine schnelle Blackwell-Grafikeinheit mit einer CPU. Das ist sicherlich auch mit der spannendste Teil. Das ist eine ARM-CPU, also nicht die x86-Architektur, die wir jetzt von dem typischen Windows-Gaming-PC kennen. Die meiste Gaming-Software ist auch auf x86-Architektur ausgelegt. Was nicht heißt, dass sie auf ARM nicht funktioniert, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Und dann auch sehr wichtig, dass du ein einheitliches Speicherinterface hast. Also du hast bis zu 128 GB RAM, den sich halt CPU und GPU teilen. Und das halt alles in einem Gesamtpaket, das Nvidia RTX Spark nennt. Und das dann eben wegen der ARM-Architektur nicht auf Windows x86 setzt, sondern auf Windows on ARM. Das ist im Prinzip so eine etwas, also auch insofern nicht neu, weil es einen Chip oder einen Superchip verwendet, SoC, den Nvidia auch schon benutzt hat, beim DGX Spark, weil ich muss immer überlegen, ob ich die Buchstaben doch DGX, manchmal sagt man dann DXG und merkt, nee, warte mal, es war ja DGX. Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch schon ein kleiner KI-Supercomputer, der aber vor allem halt für KI-Entwickler gedacht war und der diese Rechner liefen auf Linux-Basis. Und jetzt hast du das quasi nochmal für eine breitere Masse, also für normale Endanwender ist das gedacht, RTX Spark. Klar, vielleicht schon welche, die da auch ein bisschen, nicht ganz normale, also jetzt auch nicht komplett Otto-Normalverbraucher, ne, weil das wird schon, die werden schon, denke ich, auch recht teuer werden, aber die bringen schon auch recht viel Leistung. Aber es ist so ein Gesamtpaket. Ne? Du kannst damit nicht nur KI-Kram machen, sondern du kannst damit auch gut zocken, laut Nvidia. Wird man alles auch sehen müssen. Also es hat auch richtig viel Gaming-Leistung. Und du kannst natürlich aber auch Creator sein, also Videobearbeitung, hochauflösende Dateien bearbeiten und so weiter. Es ist ein sehr schneller Komplett-PC, der sowohl in Notebook-Form erscheinen wird, als auch im Mini-PC-Format. Also das sind so die Hauptverpackungen, sag ich mal, für diesen Superchip, genau.
Also es ist quasi drängt sich jetzt Nvidia so ein bisschen auch in den CPU-Markt und wird damit noch mehr zum Konkurrenten für Intel und AMD quasi, weil die ja bisher so die einzigen Anführungszeichen CPU-Unternehmen waren, die so vor allem im Gaming-Bereich halt Dinge gemacht haben. Jetzt ist Intel vor, ich weiß gar nicht, ist es mittlerweile 1-2 Jahre her. Wann kamen die ersten Intel Arc-Grafikkarten? Ich glaube so
schon länger her.
Ist länger her sogar schon.
Ja, das ist also ja, die Zeit rennt. Ich würde spontan sowas wie 4 Jahre schätzen. Könnte
auch 4 Jahre schon, okay, bestimmt. Ja.
Aber
trotzdem im Vergleich zu anderen immer noch relativ jung im Markt.
Und, ja, definitiv, ja. Definitiv.
Ja, und jetzt kommt Nvidia rein und will sich da mit einmischen. Da wird mich interessieren, seht ihr das direkt oder siehst du das direkt als so Konkurrenz jetzt für AMD Ryzen und Intel Core Prozessoren?
Erstmal jetzt natürlich insofern nicht direkt, weil es ja ein System on a Chip ist. Also ich kaufe ja jetzt keine einzelne CPU, ne, die ich in meinen Selbstbau-PC packe. Ich weiß auch nicht, ob Nvidia das noch langfristig planen wird. Ich glaube es spontan jetzt eher mal nicht. Aber es ist natürlich insofern trotzdem Konkurrenz, weil, ne, wie gesagt, Notebooks, da ist es, das ist ja quasi immer, wenn es ist nicht immer ein System on a Chip, aber ne, da kriegst du ja immer ein Gesamtpaket geliefert. Also da, je nach Preisgestaltung natürlich, sind sie schon absolut direkte Konkurrenz. Und sie sind natürlich auch insofern ernstzunehmende Konkurrenz, weil sie halt, je nachdem, wenn es gut läuft, wirklich ein sehr attraktives oder ein zumindest definitiv sehr leistungsstarkes Gesamtpaket bieten können. Und dann kommt ja auch noch hinzu, das ist ja auch ein großer Vorteil von ARM, deswegen auch bietet es sich für Notebooks an, dass die grundsätzlich sehr effizient zu Werke gehen können, sehr energieeffizient. Lin, weil es ja auch, hast ja auch schon einen Artikel, ne, im Handheld-Bereich darüber geschrieben, über das Theme Frame, das dann auch entsprechend da schon über, also bei einer der drei Hardware-Produkte, die Steam da neu angekündigt hat, ist Steam Controller, Steam Machine und Steam Frame. Das Steam Frame setzt auch auf eine ARM-CPU und dann Übersetzung in die x86-Architektur von Spielen. Also da tut sich auch generell was, aber das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Also insofern ist es so ein bisschen gemischt. Es ist jetzt nicht so, dass Intel und AMD da jetzt direkt Sorge haben müssen, dass ihnen da da alle Marktanteile abgegriffen werden, aber wohin die Entwicklung da geht, das ist schon spannend zu sehen. Ne? Und wie, wenn das halt dann auch noch jemand ist wie Nvidia, der sagt so, wir gehen jetzt mal bei Windows on ARM oder bei ARM all in, auch für Consumer, dann ist das schon ernst zu nehmen, ja.
Klingt das irgendwie mehr nach einer Konkurrenz für die Apple M-Chips, oder, Nils? Was denkst du?
Definitiv auch, genau. Also das ist sicherlich das, was der naheliegendere Vergleich ist. Apple M1 setzt ja, ist ja insofern vergleichbar, du hast ja schon gesagt, weil es auch ein System on a Chip ist. Es ist auch ARM-Architektur und auch dieser Ansatz so, du kaufst ein Komplettpaket bei uns, kaufst dir deinen Apple M1, in welchem Format auch immer, gibt es ja auch verschiedene jetzt. Und dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen darum zu machen, zu wenig Leistung für irgendwas zu haben und kannst loslegen. Und bei Nvidia, den Vorteil haben sie sicherlich natürlich, auch wenn Gaming auf macOS grundsätzlich jetzt nicht komplett nicht geht, ne? Aber ich würde schon denken, dass Windows on ARM da letztlich auch Vorteile haben wird oder wenn da jemand, und auch die Leistung ist natürlich, Nvidia hat da natürlich einfach in dem Bereich auch sehr viel Erfahrung. Aber das muss man dann natürlich im Detail auch noch sehen, wenn dann die ersten Benchmarks kommen, auch wenn die Leistung schon ungefähr ist gut absehbar, weil wie gesagt, den Chip an und für sich, der ist jetzt nicht neu sozusagen, ne? Wir kennen den schon. Nur jetzt halt in neuer Verpackung sozusagen, ja.
Also was ich mich halt frage, ist, wie wird dann wirklich die Gaming-Leistung, du hast jetzt gerade schon gesagt, laut Nvidia soll man dann darauf gut zocken können?
Definitiv.
Ich frage mich halt, in welchem Rahmen das dann stattfinden wird und wie das genau aussehen wird, ne? Gerade wenn man jetzt halt so gewohnt ist als PC-Gamer, man hat sich seinen eigenen Rechner zusammengebaut und hat da ewig viel Geld in eine Grafikkarte gesteckt, die dann so ein Klotz am Ende ist im Rechner. Und jetzt soll das auf einem kleineren Chip irgendwie laufen, finde ich ganz spannend, da frage ich mich echt, also zur konkreten Leistung gibt es jetzt noch keine Infos, oder?
Doch, schon ziemlich konkret sogar, ja, doch, die gibt's schon, also es ist ungefähr RTX 5070 Laptop-Niveau, es ist eine Blackwell GPU mit 6144 CUDA-Kern, also das ist wie die RTX 5070, aber wir haben dann halt dadurch durch die Superchip, durch den System-on-a-Chip-Aufbau ist es jetzt dann letztlich und den niedrigeren Energieverbrauch auch, den du im gesamten System hast, ist es dann nicht ganz die Leistung von der 5070. Aber sie haben während der Präsentation auch Spiele gezeigt. Ne? Ich glaube, es war First Light zum Beispiel auch das neue 007-Spiel direkt. Und sie sprechen selber dann von WQHD. Also sie sind jetzt nicht so übertrieben dabei, dass sie direkt mit 4K um die Ecke kommen. Du kannst damit auch in 4K spielen, aber natürlich ist die 5070 Laptop jetzt keine komplette 4K-Karte, also im Sinne von alle AAA-Spiele, ne, mit maximalen Details, das geht da nicht. Aber das ist schon sehr ordentliche Gaming-Leistung. Aber klar, der absolute High-End-Spieler, der ist mit seiner 5090 schneller unterwegs. Ne? Das wird auch so bleiben. Und wenn du jetzt wirklich sagst, 4K mit maximalen Details, dann ist das auch nicht unbedingt dein System, ja.
Wenn du sagst RTX 5070, also Mobile, wie sieht es im MV-RAM aus? Ist da zwischen was bekannt?
Ist ja, dadurch, dass es Unified Memory ist, ne, also die CPU und GPU teilen sich das ja, also bei dem, insofern hat er davon mehr als genug, weil es sind ja bis zu 128 GB, also das ist dann nicht das Problem, da wird es dann eher die Rohleistung der GPU ist dann eher der limitierende Faktor, aber letztlich, wie gesagt, wie sich das dann im Detail niederschlägt, das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie gut die Übersetzung dann auch funktioniert. Also Windows und ARM, also die von der x86-Architektur in die ARM-Architektur, Windows hat da schon entsprechenden Emulationssoftware dabei, also Prism heißt das Ganze. Und nach allem, was ich darüber bis jetzt gelesen habe, macht das grundsätzlich auch schon einen guten Job. Aber Emulation heißt natürlich immer irgendwie Leistungsverlust und potenziell hakt es hier und da. Das muss man da noch schauen. Ich persönlich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, was da das Gaming on ARM angeht. Ich weiß nicht, Lynn, hattest du da schon auf Handhelds irgendwie Berührungspunkte? Ich glaube schon.
Ja,
ne?
ich hab auf ARM-Handhelds schon x86-Spiele zum Laufen gebracht mit WinLator, GameHub und so weiter. Da gibt es diese ganzen Übersetzungs-, diese ganzen Programme, um das zum Laufen zu bekommen. Also es funktioniert schon. Die Leistung ist noch sehr, sehr ausbaufähig auf jeden Fall, aber das Potenzial da. Und unter macOS, gerade mit den M-Chips, da tut sich ja auch einiges. Also es ist noch nicht da auf jeden Fall, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir zwar noch vielleicht ein paar Jahre entfernt sind, aber dass vielleicht ARM-Gaming irgendwann vielleicht die Hauptbühne betreten wird. Zumindest für den Mainstream-Markt. Ich denke mal so High-End-Gaming, RTX 5090 mit einem x86-PC und so weiter. Dafür wird es immer noch Raum geben für Top-Enthusiasten und so. Aber ich kann mir gut vorstellen, Leute kaufen sich dann so einen ARM-Laptop, mit dem man auch zocken kann, auf einem Niveau einer 5070 Mobile. Das reicht für 90% der Menschen wahrscheinlich dann aus. Dann müssen die Spiele nur noch laufen und dann passt das.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, dass hier, ne, Nvidia hat da ja starke Partner an Bord. Sie sind ja natürlich auch mit Microsoft zusammen in der Kooperation. Und wenn die das gemeinsam so richtig ernst nehmen und sagen, so, jetzt gehen wir hier mal all in, dann können die Fortschritte da auch schnell kommen. Also insofern, klar, man muss dann jetzt gucken, wenn man jetzt Early Adopter ist, sage ich mal, weil die Dinger sollen schon im Herbst kommen dieses Jahr. Dann muss man sich vielleicht nochmal öfter darauf einstellen, dass hier und da es mal hakt oder dass vielleicht auch mal ein Spiel gar nicht funktioniert. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht wirklich gut einschätzen. Dafür habe ich echt zu wenig Erfahrung mit ARM. Aber von allem, was wir an Anzeichen haben, bin ich da völlig bei Lynn, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass über kurz oder lang ARM die, also kurz nicht, aber über mittel bis lang, da wirklich ein wichtiger Player wird oder eine wichtige Architektur. Kann ich mir vorstellen, ja.
Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Was sagst du denn, Lin, zu Spark aus Handheld-Sicht, so als Handheld-Profi? Ist das in der Hinsicht auch interessant? Bestimmt, oder?
Ja, also ich denke mal, Nvidia wird ja wahrscheinlich dann Gaming-Laptops rausbringen, die mit den Spark-CPUs ausgestattet sind. Da den Formfaktor umzubauen auf ein Handheld ist technisch ja eigentlich nicht kompliziert. Man muss halt schauen, dass er ordentlich gekühlt ist. Vielleicht ein TDP-Limit reinmachen, dass er nicht zu heiß wird. Ne? Also da ist schon Potenzial da. Ich bin vor allem allerdings gespannt, was die Steam Frame mit dem Markt machen wird. Na, die wird ja auch auf ARM-Architektur laufen. Und ich denke mal, Valve wird auch irgendwie schauen wollen, dass da Steam-Games drauf laufen auf dem VR-Headset. Also ich sehe Potenzial auf jeden Fall für ARM-Handhelds im Budget-Bereich, also Streaming-Handhelds oder vielleicht für Indie-Spiele sind im Bereich. Jetzt öffnet Nvidia theoretisch die Türen für AAA auch. Da müssen wir mal schauen, ob die das hinbekommen mit dem Formfaktor, wie gesagt, mit TTP-Limits, mit dem Werner-Ableitung und so weiter. Also Potenzial ist da. Die Frage ist nur, wenn sich die Leute das kaufen. Ne? Also so ein AAA-Handheld mit Nvidia Spark für 3.000 €, da gibt es wahrscheinlich auch nicht wirklich einen Markt dafür. Ja,
wird spannend, ob sie dann, wie ja selber da irgendwie Ambitionen hat, das noch weiter runter zu skalieren, weil das wäre letztlich sicher möglich für sie, aber ob sie den Handheld-Markt dann als doch zu nischig, letztlich ist ja jetzt schon RTX Spark, wenn man so will, Abfallprodukt ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber das muss ich zurücknehmen, es fällt auch ein bisschen ab durch den, was sie halt im KI-Bereich machen. So, ne? Es ist ja im Prinzip schon so, wir gehen Stufen runter, letztlich das meiste Geld oder warum sie ja so extrem, wieder so extrem an Wert gewonnen hat, sind nun mal die großen KI-Abnehmer, ne? Also, dass sie ihre KI-Chips, die weiß gar nicht, wie viele Summen die kosten da einer, also sehr hohe Summen, fünfstellig, sechsstellig, was auch immer, dass sie die im großen Stil an Großabnehmer verkaufen. Aber letztlich das, was da dann im großen Stil passiert, damit wir halt ChatGPT, Gemini und was auch immer nutzen können, das wird dann ja quasi halt runterskaliert. Ne? Die DGX Spark ist dann halt runterskaliert für Entwickler, die selber mit KI arbeiten, und RTX Spark ist jetzt nochmal eine Stufe runter für Endkunden. Also insofern, das ist schon das, wo sie herkommen, und da ist jetzt halt ein Handheld ist ja schon nochmal, also es ist halt Gaming, Nvidia ist schon auch Gaming, aber Spark ist halt schon auch wieder sehr KI-inspiriert. Sie haben ja auch bei der Präsentation, ging es ja auch darum, das neue Zeitalter für den Agenten-PC, ne, den KI-Agentenrechner, die Ära des...
das habe ich ja noch nie gehört, Mensch.
Ja, des AI-Agents. Also es ist schon was, wo, glaube ich, auf viele auch von vielleicht, also ich selber auch und in unserer Community auch vielleicht erstmal skeptisch reagieren, weil man jetzt da auch so ein bisschen, Leute, ich habe genug KI um die Ohren gehauen bekommen, macht mal langsamer. Aber es ist verständlich, warum sie nicht langsamer machen, ne, weil da einfach viel dahinter steckt und viel Potenzial drin steckt und auch klar Endkunden. Es hat viele Vorteile, hat auch viele Nachteile. So, naja, lange Rede, kurzer Sinn, da ist dann halt, wohin das jetzt genau geht, das wird echt spannend. Aber ich finde es grundsätzlich, finde ich schon cool, zu sehen, dass sich da überhaupt auch mal wieder was in der Richtung bewegt. Ne? Und ich habe es auch schon im Artikel geschrieben, die Effizienz finde ich auch, die Chips an den Tag legen, das finde ich schon auch einen coolen Faktor an und für sich. Ne? Weil du einfach kleinere Systeme hast, leisere Systeme und weniger Stromverbrauch ist auch gut. Und ich glaube, da hat ARM schon das Potenzial, oder Gott, das ist eigentlich schon bewiesen, dass das da gegenüber x86 doch klar im Vorteil liegen kann. Und dann ist es auch ein Gewinn. So, und wenn man damit auch noch gut genug zocken kann, klar, ich bin jetzt aber auch persönlich nicht der, also 4K Gaming ist geil und auf AAA-Spiele, das sieht schon echt Hammer aus, habe ich jetzt auch beim Gothic Remake nochmal echt festgestellt. Ich habe das auch erst nochmal so klein angefangen mit so einem ziemlich lahmen System in Full HD. Grundsätzlich alles okay, aber als ich dann gewechselt habe zu einem schnellen System mit 4K-Auflösung, ist mir dann doch nochmal aufgefallen, ja, okay, bei so einem moderneren Spiel, das macht schon ganz schön einen Unterschied. Ja, aber ich könnte mich jetzt grundsätzlich damit anfreunden, auch keine 5090 Leistung zu haben, ne? Also so ein Spark-System, für mich persönlich wäre das schnell genug in Bezug aufs Gaming. So, und da wird ja noch mehr kommen. Ja.
Ich denke auch, vor allem, wenn Sie schon sagen, WQHD ist persönlich mir am liebsten. Ich bin schon jetzt seit vielen Jahren WQHD-Gamer. Ich denke, 4K ist da einfach auch, das zahlt man natürlich dann auch größtenteils mit dem Bildschirm. Man braucht nicht unbedingt, aber größtenteils gibt es ja dann 4K-Bildschirme ab so 32 Zoll. Ist mir dann auch wieder ein bisschen zu groß ist persönlich. Und ich denke, das geht schon vielen Leuten so, dass man auf WQHD erstmal bleibt. Und 4K, ich weiß gar nicht, kennt ihr so viele Leute, die wirklich 4K zocken? Ich kenne nämlich sehr wenige bis keine, wenn ich so drüber nachdenke.
Also ich spiele ja auf dem Fernseher, der ist 4K. Aber ich nutze halt Upscaling. Also ich habe eine 9060 XT mit 16 GB. Das ist natürlich keine 4K-Grafikkarte, aber mit Upscaling kann ich eigentlich so gut wie jedes Spiel spielen. Bei Nativ 4K kenne ich niemanden, glaube ich. Also.
Ja, ich glaube, Nativ 4K ist generell ein bisschen schwierig. Klar, Konsolenspiele am Fernseher, so, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da gibt's natürlich einige 4K-Games. Aber so gerade am PC, das ist, glaube ich, eher eine Seltenheit.
Also ich glaube, so in Bezug auf die Gamester-Community, ich weiß gar nicht, wann haben wir unsere letzte Umfrage gemacht? Ist auf jeden Fall eine gute Frage, das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Da wirst du natürlich schon tendenziell mehr Leute haben, einfach weil wir natürlich eine Gaming-Enthusiasten-Community haben. Aber im Großen und Ganzen bist du, hast du sicherlich recht, also Steam-Hardware-Umfrage, wenn du da mal guckst, da wird, das kann ich jetzt einfach mal spontan, während ich mit euch weiterrede, kann ich da nachher googeln.
Ja, mach das einfach mal. Ja.
Aber da ist definitiv 4K weit davon entfernt, die Masse darzustellen. Also das ist gar keine Frage. Natürlich kriege ich jetzt gerade direkt eine Fehlanmeldung, aber das ist ja nicht schlimm. Wir können ja mal vorher, ja, ich komme nicht drauf, Mist, jetzt bringt es. Ich wollte sagen, dass wir raten, wie viel Prozent es sind, aber wenn ich nicht auf die Seite komme, ist das schlecht. Ja, aber auf jeden Fall nicht.
Wir können ja trotzdem raten, vielleicht funktioniert es ja gleich noch. Ja, was würdet ihr sagen, prozentual? Also wenn wir jetzt entscheiden müssten zwischen Full HD, WQHD und 4K.
Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht unterschätzen wir das. Vielleicht ist 4K schon bei 30% oder so.
30 glaube ich nicht. Nee.
Boah, also ich glaube auch, das ist too much.
Ja, würde ich auch sagen, das ist too much. Das sieht man ja bei sowas wie 15 oder so, so die Richtung. Full HD immer noch am meisten und dann WQHD. Wir sind uns definitiv einig, nein, 4K Gaming ist immer noch nicht, ne? Und du musst ja überlegen, ich weiß doch, weil ich jetzt gerade mich mit diesen, wann habe ich mich mit meinem 4K-Artikel auseinandergesetzt? Von damals, war das im Rahmen von dem Gothic in 16K spielen. Naja, auf jeden Fall habe ich da halt nochmal nachgeguckt, weil ich mich erinnert habe, als ich bei der Gamester angefangen habe, habe ich relativ früh so ein Special gemacht, Gaming in 4K, weil das halt damals so, okay, hey, wir wechseln jetzt und was heißt das für die Performance, wie da gab es noch viel mehr Probleme auch unter Windows mit der Skalierung von Fenstern und das alles. Also das ist ja mittlerweile alles ziemlich geschmeidig, so würde ich jetzt mal sagen. Also da ist in 4K, mein Gott, der stellt halt eine passende Skalierung ein und dann läuft das. Aber dieses Special ist halt, das ist glaube ich 12 Jahre her. Ungefähr so, ja. Und trotzdem, ne, sind wir immer noch nicht an einem Punkt, wo 4K Gaming jetzt für die breite Masse ist. Hat natürlich gute Gründe, weil es einfach so viel Leistung frisst. Upscaling hin oder her, ne? Man kann mittlerweile auch, denn du bist ja da ein gutes Beispiel, ne, mit einer 960 XT, die ja wirklich keine 4K-Karte ist. Aber wenn du jetzt halt für dich ist okay, ist ein aggressiveres Upscaling einzustellen oder du halt nicht maximale Details in jedem Spiel auswählen musst, sondern auch mal hohe oder vielleicht sogar mittlere, ne, dann geht das auch locker. In 4K ist es halt dann nicht mehr natives, ne, aber trotzdem eine Art von 4K-Gaming. Aber das ist schon krass, das habe ich dann auch nochmal jetzt, weil der nächste logische Schritt wäre ja 8K-Gaming, aber wie meilenweit wir davon noch entfernt sind, allein was einfach die Rohleistung, die da gefordert wird, angeht. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wie viel habe ich davon? Ne? Du brauchst ja einen passenden Bildschirm, dann braucht der die entsprechende Größe, damit du auch, ne, damit sich das auch lohnt, das alles. Und ja, das ist schon, ja, bemerkenswert langsam. So ist jetzt an und für sich nicht überraschend. Aber ja, insofern 4K Gaming immer noch auch im Jahr 2026 eher was.
Es ist halt auch auf so vielen Ebenen teuer. Nicht nur die Hardware, die es leisten muss, sondern halt auch die es anzeigen muss. Ja. Wie vorhin schon gesagt, so die Bildschirme sind ja auch nicht arg viel günstiger geworden. Es gibt schon, also ne, über die letzten 12 Jahre hat sich natürlich schon einiges geändert. Ja. Ist schon besser geworden, aber so ganz günstig ist es halt immer noch nicht. Und ein WQHD-Bildschirm von guter Qualität oder von ähnlicher Qualität wie ein 4K-Bildschirm ist halt trotzdem immer noch deutlich günstiger.
Ist immer noch ein sehr guter Sweet Spot, definitiv.
Ja. Gerade die Grafikkarten, was wird man dann so lange hat, eine 5080 wahrscheinlich, wenn man wirklich 4K zocken will, nativ mindestens. Also und das kostet ja dann auch schon, ich weiß gar nicht, wo ist gerade der Preis, 1200,
ja sowas.
Ja, irgendwie um den Dreh ist natürlich extreme Kosten und dann musst du dann noch für 400-500 Euro Bildschirm rechnen.
Ja, oder genug Menschen, die sich das leisten können für ihr Hobby, was klar. Genau, aber die breite Masse ist dann nicht, die das anspricht, ja.
Ja.
Wie sind wir jetzt auf 4K Gaming gekommen? Ach so, wegen RTX Spark und so weiter.
Genau. Ja, wo wir gerade bei Grafikkarten waren, würde ich sagen, machen wir doch einfach direkt den Schwung rüber zur AMD RX 9070 GRE.
Warum heißt es so, Jan? Verrate uns das zuerst.
Das steht für groß.
Nein, Golden Rabbit Edition.
Golden Rabbit Edition.
Ah ja, stimmt.
Mist, ich wollte dich nicht in ein Fettnäpfchen schicken. Es tut mir leid. Aber ich verstehe vollkommen, dass du als Tester das nicht deine höchste Prio war, nochmal nachzugucken, wofür diese Buchstaben
sind. Ja, nee, wenn du sagst, Gold Rabbit Edition, aber ja, das ist jetzt auch nicht so, ich wüsste nicht, warum sie Gold Rabbit Edition heißt, ehrlich gesagt. Das ist jetzt auch nicht die erste GRE-Grafikkarte, ne? Es gab ja schon eine 7900 GRE. Aber auch da denke ich mir, auch bei den ganzen Abkürzungen so, weiß nicht, für was steht RX, für was steht XT?
Ich weiß gar nicht, ob diese Sachen für irgendwas stehen. Ja, gute Frage. Bin ich mir gar nicht sicher.
Ich habe zuerst gedacht, das wäre das Jahr des Hasen, aber es ist gar nicht. Nee.
Also ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass die für den chinesischen Markt halt zuerst gekommen sind. Also die sind ja bisher immer alle, also erstmal für den Markt dort erschienen. Das hängt schon irgendwie damit zusammen. Aber ich stecke da jetzt nicht so drin, in was da mit dem goldenen Hasen so auf sich hat. Ist ja am Ende auch wurscht. Was zählt, ist auf dem Platz. Ne?
Ganz genau. Ja, und was auf dem Platz ist mit der AMD RX 9070 GRE.
Mit einer schönen Abkürzung, ja, GRE.
Ja, die Leistung ist auf jeden Fall sehr gut. Ne? Ich habe es ja letzte Woche getestet mit verschiedenen Spielen, verschiedene Auflösungen, also Full HD, WQHD. Und habe es in 6 Spielen getestet, ne? Unter anderem auch First Light, Resident Evil Requiem, Cyberpunk, Forza Horizon 6 auch. Und muss sagen, gerade die Rasterleistung hat mich überrascht, vor allem, ja, also positiv überrascht, ne, war auf jeden Fall ganz gut. Raytracing war auch okay, klar, nicht auf RTX-Niveau, das ist nun mal einfach eine Stärke von Nvidia. Und was mich positiv überrascht hat, das ist jetzt noch gar nicht so alt, ne, FSR 4.1
ja.
Ist ja so viel besser. Es ist so viel besser als 3 und 3.1. Ist, ehrlich gesagt, sind wir ganz ehrlich, kann man so sagen, ist auch keine Kunst. FSR 3
das stimmt, ja.
Sah Arsch aus.
Oft. Ja, ja, das
oftmals.
War schon schwierig. Ja,
das ja und das muss ich sagen, war dann für mich schon auch so ein Faktor, wo ich sage, da greife ich momentan doch lieber zu einer RTX-Grafikkarte, zu einer Nvidia-Grafikkarte, weil Spiele momentan auch einfach oder einige Spiele einfach stark aufs Upscaling setzen und ihre Grafik auch darauf auslegen oder darauf bauen, dass Leute Upscaling verwenden. Besonders krass ist mir das aufgefallen in letzter Zeit bei Crimson Desert, dass wenn man nicht kein Upscaling verwendet, einfach sehr grisselig und pixelig aussieht. Und das ist auch nicht das einzige Game, das das so macht. Also teilweise muss man einfach Upscaling verwenden. Und wenn du dann nichts Gescheites hast, wenn du eine ältere Grafikkarte hast von AMD, oder beziehungsweise ne, 4.1, FSR 4.1 ist ja auch noch nicht überall implementiert. Ne? Also das ist schon echt anstrengend und da habe ich jetzt gemerkt, wow, zum Glück gibt es 4.1 mittlerweile, weil das ist so wichtig, dass das besser aussieht mit dem Upscaling mittlerweile, dass man jetzt wirklich mal getrost wieder zu einer AMD-Grafikkarte greifen kann, finde ich, ohne dass man halt komplett an diesem ganzen Upscaling-Thema vorbeiläuft, weil das war halt einfach irgendwie mit den älteren Karten beziehungsweise mit der älteren FSR-Generation. Boah, ja, es war einfach nicht geil, sag ich mal.
Und preislich, ich habe mich jetzt, also ich meine, vom Namen her weiß ich schon ungefähr, wohin die Reise geht, aber ich habe mich extra noch nicht intensiver mit dem Ding auseinandergesetzt. Mhm. Wo liegt die ungefähr preislich?
Tja.
Soll sie liegen?
Da sprichst du das richtige Thema an. Es wäre eine schöne Grafikkarte, sag ich mal, wenn da nicht der Preis wäre. Denn der offizielle Preis jetzt für Europa, ich habe heute extra nochmal nachgefragt bei AMD bzw. der Agentur, die AMD vertritt hier in Deutschland. Und tatsächlich ist der Preis 559 €. Und das ist zu viel. Also ich kann dementsprechend die Grafikkarte wirklich nicht empfehlen. Ja, wenn ihr euch vielleicht drauf gefreut habt da draußen, ne? Greift dazu was anderem. Also für den Preis
kann es sei denn, sie ist dann im Handel relativ schnell deutlich günstiger. Das wäre ja theoretisch möglich, ne? Dass der Handel da schnell sich bei irgendwas Niedrigerem einpendelt. Weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber ja.
Ich gehe tatsächlich davon aus, weil wenn das auf dem Preis bleibt, wer kauft sich das? Also liebe Leute, bitte nicht.
Was ist denn von Nvidia so ungefähr oder was dann wird es da ja Konkurrenz geben, die zum ähnlichen Preis die bessere.
Genau, gerade die 5070 ist ja von den Werten sehr ähnlich. Mal ist die 9070 GRE ein bisschen davor, mal dahinter, eher dahinter ein bisschen von der Leistung her. Ja. Und die 5070, so jetzt habe ich es vorhin geschaut, also ich habe extra meinen Artikel offen, ist so ab 600.
Ja, kriegst du sogar, fängt sogar schon bei, ich gucke gerade bei Geizhals so 570, 580.
Genau, fängt schon früher an.
Passend, und dass sie bei 570 anfängt.
Ne, das sind 10 € mehr von dem offiziellen Preis.
Ja, klar. Nee. Meine, haben beide 12 GB Vorraum, okay, da sind sie sich schon mal ähnlich. Hast du denn da irgendwie das Gefühl gehabt, oder würdest du da, also ich meine, die wird ja dann eher WQHD sein. Ne?
Genau, das ist eine WQHD-Grafikkarte. Es ist halt so schade, dass es trotzdem wirklich ein Bottleneck oftmals darstellt, gerade in Spielen, die halt viel VRAM brauchen. Ja, jetzt gerade Forza Horizon war so ein Thema, wo halt wirklich auch die Fehlermeldung aufploppt, ey, du musst die Grafik runterdrehen, du hast zu wenig Grafikspeicher und das bei einer 12 GB Grafikkarte in WQHD und dann noch Raytracing oder so einschalten, die von der Leistung her wäre es gegangen. Ja? Also ich hatte danach immer noch über 100 FPS, aber dann die sehr elendigen Ruckler, eben wegen dem V-RAM, wegen dem vollen. Das kann ich einfach nicht mehr empfehlen, ganz ehrlich. Also das ist mir jetzt im letzten Grafikkartentest aufgefallen. Also früher war ja noch die Diskussion 8 GB, heute muss man ja eher über 12 schon diskutieren. Ich kann das nicht mehr guten Gewissens empfehlen, ehrlich gesagt. Also dann 5070 ist eine Alternative, wie gesagt, hat aber auch 12 GB.
Ja.
Ich würde da eher dann zu einer 9070 oder 9070 XT greifen tatsächlich, weil die haben alle 6 GB, sogar die 9060 XT hat 16 GB, die ja schwächer ist rechnerisch als die GAE. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil man merkt so, Rechenleistung ist da und es könnte das auch packen, aber die paar Gig im V-RAM, die fehlen einfach und das hält die Karte einfach unglaublich zurück. Und dann noch der Preis, kann ich nicht empfehlen.
Ist das vielleicht ein bisschen so ein Zeichen der Speicherkrise, dass die so weniger VRAM hat? Also
ja, ich denke eindeutig, es wird auch so ein bisschen gemunkelt, dass es halt ne, so ein bisschen Restpostenverwertung ist für AMD. Keine offizielle Angabe oder so, das ist wirklich nur ein bisschen Gemunkel. Aber brauchen wir jetzt nicht mehr zu sagen.
Ja, ich meine, ich verstehe es vollkommen. Man muss natürlich immer, also man kriegt es ja zumindest relativ oft zumindest in den Griff. So, also ich sag mal, wenn man dann doch halt die Texturen runterstellt, man muss oft nicht so viele Grafikdetails reduzieren. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn man jetzt eine RTX 5070 oder eine RX 9070 GAE für, sagen wir ungefähr 500, ist ja mehr als 500 Euro, ist ja schon eine Stange Geld. Und dass man dann ja gefühlt lieber ein bisschen mehr Zukunftssicherheit hat. Ich meine, die ist natürlich immer so ein bisschen so ein problematischer Begriff ein bisschen, ne, mit der Zukunftssicherheit, weil und welche Zukunft kommt und wann und was brauche ich da jetzt wirklich und was nicht. Aber ich persönlich muss auch gestehen, also wenn ich mir im Jahr 2026 jetzt eine neue Grafikkarte kaufen würde, ich würde mir keine holen mit weniger als 16, muss ich auch gestehen. Heißt nicht, dass man nicht mit einer glücklich werden kann. Überhaupt nicht, ne? Also, ne, allein wenn, je nachdem, was du spielst, ne, und wenn es halt nicht immer die AAA-Spiele sein sollen oder eben, also 4K, klar, da wird es schneller schwierig. Genau. Aber WQHD oder vielleicht, man kann auch mit so einer Karte in Full HD spielen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will dafür meine 144 FPS sicher haben oder meine 200 oder wie auch immer, ist ja auch völlig legitim. Also, ne, ist immer, da gibt es ein weites Feld so, aber gefühlt, ich verstehe deinen Punkt definitiv. Und andererseits, man versteht dann auch wieder, warum bringen sie jetzt eine 12 GB Karte, ne? Oder jetzt auch nach Europa, die gibt es ja schon länger in China. Aber dass sie da wegen der Speicherkrise vielleicht auch das Potenzial sehen. Aber dann müsste es sich halt auch im Preis niederschlagen, ne? Dass du dann deutlich siehst, okay, die Karten mit 16 GB, die sind ein gutes Stück deutlich teurer. Und so ganz so krass ist der Unterschied ja nicht. Du musst ja jetzt nicht so viel mehr ausgeben, um dann die 16 GB zu bekommen. Und dann überlegst du dir vielleicht halt doch zweimal. Ne? Ja.
Genau, das ist das größte Problem, wie gesagt, am Anfang. Na, der Preis, der macht's halt einfach. Hätten sie jetzt gesagt, statt 560 wären es 480, dann wird's schon gleich ganz anders aussehen. Ja. Aber so, also lieber einen Monat länger sparen. Sag ich, selbst wenn man das Geld jetzt wirklich nicht hat, würde ich sagen, spart einen Monat oder zwei länger, haut den Fuffi oder noch einen Huni drauf und holt euch eine gescheite Grafikkarte mit 16 GB VRAM. So dass, da werdet ihr einfach glücklicher sein, da bin ich mir relativ sicher. Klar, wenn ihr mal nur Indie-Games oder so zockt, ne, da kennt ihr euch natürlich selbst am besten, gut, ist ja logisch. Dann braucht ihr wahrscheinlich auch so eine Grafikkarte nicht, dann werdet ihr wahrscheinlich dafür nicht so viel Geld ausgeben. Also ja, ich finde es ganz, ganz schwierig, jetzt noch so eine 12 GB Grafikkarte zu empfehlen. Auch wenn man vielleicht jetzt gerade nicht sowas zockt, aber trotzdem, wie du schon sagst, wenn ich 500-600 Euro dafür ausgebe, dann will ich davon jahrelang was haben auch. Und nicht mich nach zwei Monaten ärgern, oh, warte mal, neues Spiel, macht mir den V-RAM voll. Und es ist ja auch eine traurige Wahrheit, dass Spiele nun mal nicht mehr so krass gut optimiert sind oftmals. Na, man sieht das, keine Ahnung, ich erinnere mich noch an die furchtbaren Benchmarks in Hogwarts Legacy, wo einfach ja das Spiel so viel V-RAM gefressen hat, also gefühlt no reason at all.
Ja, Hogwarts ist da echt ein Härtefall, ja, das stimmt.
Und das aber wird nicht jetzt einzige, nicht das letzte Spiel sein, weißt du, und wie oft wirst du dann dran hocken und dich ärgern, verdammt, hätte ich nochmal die 40 Euro mehr ausgegeben für 4 Gigabyte V-RAM mehr. Ja, ich würde es bereuen wahrscheinlich.
Ja. Ja, ich habe auch vor kurzem noch einen Artikel geschrieben, welche Grafikkarte will ich mir heute kaufen. Boah, ich fand es auch selber einfach interessant, weil ich jetzt privat habe ich jetzt nicht so oft den Bedarf. Ich spiele halt jetzt nicht so die AAA-Spiele, hänge dann in meinem League of Legends und im Bazaar fest. Aber da bin ich auch zur 9070 auf die Karte gekommen, eben weil 16 GB VRAM und Leistung werde ich lange was von haben. Preis-Leistungsmäßig halt immer noch ein bisschen besser als Nvidia. Das ist halt klar, da zahlst du einfach ein bisschen mehr, weil Nvidia es sich auch leisten kann. Die sind nun mal so dominant. Aber ja, das Fazit kann ich verstehen. Also im Prinzip kann man sagen, eigentlich eine gute Karte an und für sich, aber mit doch leider so ein paar Pferdefüßen, die es schwer machen, sie zu empfehlen. Ne?
Inzwischen, genau, ja. Inzwischen kriegst du ja die 9070 sogar unter 600 Euro, habe ich vorhin gesehen. Ja. Also dann ist es noch ein bisschen schwieriger zu GAE zu greifen tatsächlich. Aber ich denke mal, die wird wahrscheinlich dann bestimmt bald billiger werden.
Bestimmt. Ich denke auch.
Produkte werden also doch billiger nach einer Weile, oder?
Du hast ja vollkommen recht. Ich sehe ja gerade die 9070, die gibt es ja für genauso viel Geld fast im
genau,
Moment.
Genau, das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, nee, das also macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich denn eine langsamere Karte mit weniger V-RAM für den gleichen Preis kaufen?
Ja.
Upsala. Ja gut, das wird aber noch runtergehen. Das kann ja nicht so bleiben.
Also, genau, ja. Also ich gehe auch davon aus, das ist ja so ein Angebot-Nachfrage-Ding. Also ich hoffe mal, dass sich die jetzt keiner kaufen wird. Leute, ihr habt es hier gehört.
Ja, ja, genau. Zu dem Preis auf gar keinen Fall. Nein, also tut mir leid, AMD, aber nee. Nicht zu dem Preis, ja.
Ich habe auch überlegt, was wäre denn ein fairer Preis? Ich habe jetzt von 480 gesagt, das war so nach Feeling. Aber selbst da denke ich mir,
Also gefühlt so müsste es 100 weniger müsste es schon sein, ja.
Ja, ja. Ja.
Aber gut, das ist ja hauptsächlich AMDs Problem, so ein bisschen.
Ja, nicht unser Thema, ja, aber genau, selbst bei 100 denke ich mir, ja, kann ich aber immer noch diesen ein, zwei Monate länger sparen, selbst wenn ich nicht so viel Geld habe und dann habe ich trotzdem eine bessere Karte, aber das ist halt auch
gut, eine Geschmackssache. Gut, ich sag mal, ein bisschen sparen, ja, kannst du natürlich fast immer sagen, ne, weil dann kannst du auch wieder, ja, dann spare ich noch 2-3 Monate länger und dann kaufe ich mir das und das. Ich meine, gut, das ist natürlich, das geht für so vieles im Leben. Ne.
Ja, ja.
Später kaufen kann man immer, ja.
Das stimmt. Aber naja, ich würde sagen, wir wechseln zu ein paar schöneren Themen.
Nicht unbedingt günstiger, ne? Aber
nicht unbedingt günstiger, aber vielleicht schöner, denn es wurde nicht nur einer, nein, nicht nur zwei, nicht nur drei, gleich 5 neue Handhelds angekündigt auf der Computex. Lin, was kannst du uns sagen? Was sind das für Dinge?
Ja, also günstiger wird es definitiv nicht. Also wir haben die neuen Handhelds mit den neuen Intel-Chips. Wir haben ja erst vorhin über die Effizienz von ARM und so weiter erzählt, aber die neuen Intel-Chips, die kommen da sehr gut ran. Vor allem auch die Laptops, die schon länger draußen sind mit der neuen Architektur. Und jetzt haben wir die ersten Handhelds mit den Intel G3 Extreme oder G3-Series eher. Es gibt auch eine ohne Extreme-Variante. Und die wurden speziell für Handhelds entwickelt oder halt konzipiert. Messen sich faktisch mit den AMD Ryzen Extreme Chips, die in den ROG Allies und so und Legion Goes verbaut sind. Und ja, da haben wir einmal den MSI Claw. Oh Gott, die Namen sind alle richtig kacke, das sage ich euch. Also, wir haben einmal den MSI Claw XAI Plus. Das ist ein 1.500 € Handheld mit dem neuen Intel Chip. Soll ungefähr die Leistung des Z2 Extreme von AMD haben, bei nur der Hälfte der TDP-Leistung, also sprich effizienter, schneller.
Deutlich effizienter. Das ist schon,
ja, genau,
schon
das
heftig.
Ist,
ja. Das ist echt ein Wort. Ja.
Das ist eine Ansage für einen Handheld vor allem, ne, der auf Akkulaufzeit so ein bisschen angewiesen ist. 32 GB RAM. Wir haben die Unterstützung für Intel XESS3 mit Multiframe Generation KI-Upscaling.
Aber ist es Dual-Channel, Lin?
Es ist Dual-Channel. Also die Handhelds hier, die haben alle Dual-Channel.
Kurz für euch zum Hintergrund, falls ihr euch jetzt wundert. Lin hat neulich einen Artikel geschrieben über, wie heißt das Ding?
Mini-PC. Ja, von Geekom.
Ja.
Genau, Mini-PC von Geekom. Und der hat ja auch 32 GB RAM, glaube ich, drin, aber halt Single-Channel. Was natürlich ein bisschen schade ist, vor allem für den Preis damals. Ja, aber ja.
Das Ding war nicht günstig und ich mache das so auf und dann sehe ich nur einen RAM-Stick und ich so, oh mein Gott. Naja, anderes Thema. Ja. Das war der erste Handheld, also MSI Claw 8X AI Plus. Sehr, sehr High-End, 8 Zoll Display. Acer hat auch ein Handheld angekündigt, ebenfalls mit dem neuen Intel-Chip. Und das finde ich jetzt ganz spannend, weil die haben in der Vergangenheit 3 andere Handhelds angekündigt mit AMD-Chips, wovon nur einer erschienen ist. Und der ist auch nicht wirklich so erschienen. Also man findet ihn bei einem Shop und sonst irgendwie nirgendwo. Getestet habe ich den auch nicht. Ich habe den nur auf der IFA mal ausprobiert. Jedenfalls haben sie jetzt einen neuen Handheld angekündigt. Auch mit dem neuen Intel-Chip, auch mit einem 8-Zoll-Display. Sehr, sehr ähnliche technische Daten. Noch kein Preis angekündigt. Also ich schätze mal aber auch, dass der mindestens vierstellig sein wird.
Mhm.
Dann haben wir einen neuen Xbox L. Oh Gott, den Namen, den nenne ich euch im Ganzen. Asus ROG Xbox Ally X20.
Ja, logisch.
Es ist eine neue Version vom Xbox Ally X mit einem OLED-Bildschirm. Das ist praktisch wie so ein Steam Deck OLED Refresh. Bisschen größerer Bildschirm, bessere Sticks, die nicht driften. Was haben wir? Ein MicroSD Express Slot, der zweite Handheld jetzt mit so einem, mit dem Feature nach der Nintendo Switch 2. Kommt nur im Bundle mit einer AR-Brille. Also ich, auch hier wieder ein Preis von mindestens 2000 Euro, schätze ich mal. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.
Der Handheld kommt nur mit dem
anscheinend, AR-Headset. Genau, also so laut der Pressemitteilung. Ich habe da jetzt bei Asus nachgehakt, aber noch keine Antwort erhalten. Ist war so aber auch erst heute Morgen.
Ja, im Rahmen dieser Jubiläumsprodukte, ne? Ist genau, der auch einer davon, ne? Weil Republic of Gamers ist 20 Jahre alt und das feiert Asus mit diversen Jubiläumsprodukten, anscheinend auch mit Jubiläums-Bundles.
Bundles, genau. Ja. Das erklärt auch den Namen, ne? X20. Ja, also genau. Das ist nicht die 20. Version von Xbox Handheld, sondern 20. Jubiläum.
20 mal so schnell, wäre doch auch gut.
Ja. Das wäre auch gut.
Oder 20 mal so teuer.
Gott.
Maybe. One X Player hat auch ein Intel Handheld rausgebracht, der so ein bisschen aussieht wie der Legion Go 2 mit abnehmbaren Controllern. Ebenfalls mit Intel, mit dem neuen Intel-Chip. Ich fasse das gerade super knapp zusammen, weil das sonst
ja, bis morgen da. Ja, das passt ja auch so. Ich glaube, sonst kann man sich das eh nicht alles merken. Ja, alles gut.
Genau, ich habe da sehr langen Artikel dazu geschrieben. Und dann tatsächlich mein Highlight ist der womöglich günstigste Handheld der fünf, die angekündigt worden sind. Deutsch. Das ist der Acer Nitro Blaze Link. Die Namen können echt mal kürzer sein, also wirklich. Da wurde auch kein Preis angekündigt, aber ich gehe davon aus, dass dieser Handheld sehr günstig wird oder hoffentlich wenigstens unter 500 Euro, weil der hat nur 1 GB RAM, der hat nur 8 GB internen Speicher. Der Grund dafür ist, dass es ein Streaming-Handheld, so wie die PlayStation Portal, wie die Logitech G Cloud. Der ist praktisch dafür da, eure PC-Spiele von eurem Gaming-PC zu diesem Handheld zu streamen.
Ein tragbares Display, das schnell genug sein muss, um Daten empfangen zu können.
Genau, der muss eigentlich nur Daten empfangen und verarbeiten können und Daten versenden. Der Bildschirm ist ein 7 Zoll Full-HD-Display, also auch jetzt hier kein OLED oder sowas, das den Preis nach oben treiben könnte. Also die technischen Daten sind tatsächlich nichts Besonderes. Ich finde gerade das irgendwie geil an diesem Handheld, weil ich finde gerade in Zeiten von jedes Gerät halt irgendwie über 1000 Euro kostet, ist das vielleicht auch mal eine schöne Abwechslung, weil viele kaufen sich halt ein Handheld als Ergänzungsgerät zu einem Gaming-PC tatsächlich, nicht als Hauptgerät. Und da brauchte man dann nicht unbedingt die beste und größte Leistung und die schnellste KI-Gedöns und was weiß ich, sondern vielleicht reicht ja auch schon das Streaming von vom Spiel, vor allem wenn man, keine Ahnung, ein Spiel wie Balatro oder so einfach nur im Bett genießen möchte, da ist es dann auch halb so wild, wenn man ein bisschen eine höhere Latenz hat oder hier und da mal ein Grafikartefakt oder so.
Ich wollte gerade fragen, was du generell dann von so Streaming-Konsolen hältst. Du weißt ja, ne, PS Portal war nicht so mein Ding. Das lag aber auch ein bisschen mit an dem ganzen System, an dem ganzen PlayStation-System. Man braucht eine PS5 dafür und dann muss man sich noch extra für ein paar hundert dieses Ding kaufen, das selber nichts kann und dann die Latenz und ach, hin und her. Ich war nicht so begeistert. Denkst du, das wird jetzt hier ein bisschen besser oder hast du da einfach nicht so Probleme mit wie ich?
Also ich persönlich habe dann, das ist natürlich sehr, sehr persönlich, also von jeder Person zu Person unterschiedlich. Jemand, der zum Beispiel kompetitiv spielt, man spielt nur E-Sport-Spiele, Valorant und so weiter, für den diejenige ist so ein Handheld natürlich absolut gar keine Option. Um kompetitiv zu spielen, da willst du jeden Vorteil haben und du willst nicht noch mehr Nachteile haben, nur weil du im Bett spielen möchtest oder so. Allerdings, wenn du, sagen wir mal, AAA-Spiele spielst, also langsame Adventures, Open-World-Spiele, RPGs, JRPGs, Point-and-Click, Strategiespiele vielleicht sogar, je nachdem. Also da kann das eine sehr, sehr gute Alternative sein. Also ich persönlich fand zum Beispiel die PS Portal ziemlich cool. Für mich hat das alles sehr, sehr gut funktioniert, überraschend gut. Also bei vielen Spielen vergisst man sehr, sehr schnell, dass das Spiel gar nicht nativ auf dem Handheld-Spiel läuft, war so, zumindest meine Erfahrung so. Und für Sony war die PlayStation Portal ja auch ein sehr, sehr großer Erfolg. Vor allem, das war in den Communities ein Thema, dass die PS Portal eine sehr, sehr gute Dad-Konsole ist, ne, für Eltern. Ne, wenn der Fernseher gerade belegt ist oder so, dass man trotzdem was zu zocken hat, auf dem Sofa. Ihr merkt, diese Geräte sind meistens als Zweitgeräte. Und ich glaube, solche Streaming-Handhelds, jetzt gerade in Zeiten von sehr, sehr hohen Herstellungskosten und so weiter, könnte jetzt ein Platz für die da sein, dass auch PC-Spieler und Spielerinnen solche Handhelds haben. Also bisher gab es die Logitech G-Cloud, jetzt kommt dieser neue Acer-Handheld. Wenn wir mehr Handhelds haben in diesem Bereich, unter 500 Euro nur für Streaming, ich glaube, das wäre ganz, ich glaube, es wäre ein cooles Thema auf jeden Fall.
Also ich glaube, es wird schwierig sein, das an den Mann zu bringen, obwohl es an und für sich gut funktionieren kann. Ich meine, wie du ja schon sagst, es ist natürlich individuell einmal von dem, wie empfindlich man auf Hörerlatenzen und sowas reagiert. Zum anderen natürlich auch extrem vom eigenen Setup. Also ich habe bei mir, ich bin auch sehr auf den Geschmack des Bed-Gamings gekommen, sagen wir es mal so. Und da habe ich ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe oder immer noch sehr gerne spiele und auch nur sehr empfehlen kann, ist The Last Spell. Das ist eigentlich von der Optik her, würde man denken, ja, das läuft doch auf jeder Kartoffel, weil es so ein Retro-Look so ein bisschen ist. Aber nein, leider nicht. Es ist nicht gut optimiert. Und deswegen konnte ich das auf meinem Notebook-Fehlkauf nicht flüssig spielen. Ich dachte erst so, ach komm, das ist so ein lahmes Convertible, was ich so für simple Spiele mir eigentlich mal angeschafft habe. Aber das scheitert leider an der extrem langsamen Speicher und auch daran, dass jetzt zum Beispiel Last Spell anspruchsvoll ist. Ich rede viel zu viel davon, dass ich sagen will, ich habe es dann letztlich gestreamt. Und da war es jetzt bei mir, bei meinem persönlichen Setup vom WLAN, wo steht der Router, was ist das für ein Netzwerk und so weiter, musste ich mit so kleinen Aussetzern leben, was aber, also es hakte mal halt das Bild ab und zu, ne, oder man hat Artefakte gehabt, mal hatte auch kurz mal 2-3 Sekunden, konnte ich gar nicht mehr steuern, war aber okay für mich, ich hatte trotzdem viel Spaß, einfach weil das Spiel sehr gut ist und weil das jetzt ist, es ist rundenbasiert, das heißt, du kannst da, ja mein Gott, dann warte ich halt kurz. Aber das ist halt, wie Linda ja schon sagte, sehr individuell. Es mag Leute geben, die jetzt gesagt hätten, boah, nee, wenn er da hängt, da habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf und es muss das Spiel passen, ne, und dein WLAN-Setup muss passen. Aber an und für sich ist der Ansatz zu sagen, hey, ich habe ja eh schon was zu Hause, was zum Zocken da ist und ich kaufe mir nicht noch ein Gerät, das die Leistung selber bietet, sondern ich nutze einfach das Gerät, was ich schon habe. Ja, warum nicht, ne, wenn man da trotzdem eine gute Erfahrung hat und einiges an Geld sparen kann. Klar, sobald du jetzt natürlich wieder sagst, ich nehme das Ding auch mit in den Zug, dann kannst du mit so einem Ding halt natürlich nichts mehr anfangen oder kaum noch was. Aber ja, ich bin gespannt, ob sich das mal so richtig durchsetzen kann. Ich verstehe den Grundgedanken und das kann echt gut funktionieren. Aber ob du es halt verkauft kriegst, da bin ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch.
Da bin ich auch gespannt. Das wird wieder wie bei der GAE so eine Preisfrage sein. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, PS Portal kostet um die 200. Denkst du, das wird um ähnlichen Dreh sein, vielleicht sogar günstiger?
Also anhand von diesen technischen Daten, die ja wirklich lächerlich klingen, hoffe ich mal, dass es so ein Preis zwischen 200 und 300 Euro sein sollte. Je weiter man hochkommt, desto mehr kann man halt sagen, ja okay, dann kaufe ich mir lieber ein gebrauchtes Steam Deck oder ein neues Handheld. Es gibt ja trotzdem noch welche, die im 500-Euro-Bereich sich bewegen. Ja, die erste MSI Claw, die kriegt man für 550 zum Beispiel.
Und mit denen kannst du ja auch dann streamen. Ob es dann zwingend nötig ist oder sich lohnt, kommt dann natürlich auch wieder darauf an, welche Spiele und so weiter. Aber wenn du jetzt mal sagst, mir ist die Leistung zu gering jetzt von dem Handheld selber, könntest du ja auch damit dann sagen, okay, ich streame das auf von meinem Haupt-PC, ne? Oder von was auch
immer. Ich sag mal, wenn das Teil wirklich, sagen wir mal, für 250 Euro in den Markt kommt, ich finde, das wäre richtig cool. Das wäre richtig krass. Und dann das wäre ein guter Kompromiss für die Nachteile, die man dadurch eventuell hat, ne? Also die Grafikartefakte, kleine Aussetzer vielleicht. Wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich, individuell. Und auch das eigene Setup zu Hause spielt eine große Rolle. Wände und so weiter.
Sehr groß. Ja. Das kannst du auch gar nicht. Das ist das, was macht es so schwierig, wenn du das testest oder ausprobierst. Das hängt so davon ab, wo genau steht dein Router? Was ist das für ein Router? Wie dick sind deine Wände? Wo genau steht dein Bett? Ne? Also das kann alles, das musst du einfach zu Hause selber ausprobieren. Ne? Hast du 5 GHz Netzwerk oder lieber 2,4? Da kannst du auch nicht eine pauschale Empfehlung geben, ne? Weil das eine ist zwar deutlich ausgelasteter, also das 2,4 GHz Netzwerk, weil es einfach viel länger schon gibt. aber das kommt dafür ein bisschen besser durch die Wände als 5 GHz und so weiter, und da hängt so viel dran. Aber ich persönlich, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, bin selber immer noch überrascht davon, nicht überrascht, aber wie viel Potenzial in den Handhelds steckt, habe ich ja schon an anderer Stelle schon mal gesagt, allein für diese, und ich nutze die quasi nur zu Hause. Ich brauche das Ding nicht, was man ja spontan vielleicht so denkt, hey, ich bin unterwegs oder ich sitze im Zug, ich fahre nicht so oft, klar, da nutze ich es auch, wenn es mal so ist, ne? Aber ich benutze das zu 95%, wenn ich auf dem Balkon zocke, wenn ich abends im Bett zocke, wenn ich auf der Couch zocke, während meine Frau irgendwas guckt, was ich nicht gucken will oder so. Weil man sitzt trotzdem zusammen da und ich zocke da halt und sie guckt irgendwas und das ist einfach so praktisch einfach. Es ist halt trotzdem, gerade weil ich habe ja auch 2 Kinder und habe auch noch immer nicht so viel Zeit, und das Ding mal eben kurz in die Hand zu nehmen, geht halt doch irgendwie immer schneller, als mich an meinen Rechner setzen. Und klar, kann ich das auch machen von der Zeit. Eigentlich sage ich, egal, ob ich eine halbe Stunde am Rechner sitze oder eine halbe Stunde das Handy in der Hand habe. Aber es geht halt irgendwie noch schneller. Es ist halt irgendwie gemütlicher, so als im Bett zu sitzen.
Wollte gerade sagen, es ist so Cozy Gaming.
Genau.
Halt nicht, dass es jetzt ein Cozy Game sein muss. Aber
ja. Gut, ich glaube jetzt Resident Evil würde ich darauf, ich persönlich jetzt glaube ich vielleicht nicht zocken. aber man könnte es so. Ich, das
könnte
auch
dann.
Nicht. Ich bin einfach zu schlecht mit Controllern und so, deswegen. Ich sitze
ja, gerade Requiem ist ja so gut optimiert, das wird bestimmt sehr gut
laufen. Das geht bestimmt, genau. Ich würde dann zu schlecht zielen. Ich habe tatsächlich auch immer eine Maus dran angeschlossen an meinem Handheld, so weil ich dann halt das doch immer, egal ob es The Last Spell ist oder auch Bazaar, habe ich ja gerade schon erwähnt, das ist so ein asynchroner Multiplayer-Karten-Deckbilder. Da mag ich persönlich es einfach immer noch lieber. Man ist halt einfach doch noch genauer, wenn man die Maus links, rechts, da bin ich einfach schneller da, wo ich hin muss. Ich persönlich jetzt, wenn man das mit dem Controller sehr übt, dann geht das bestimmt auch. Und es geht aber beides. Und das ist halt diese Flexibilität einfach, die du hast. Und dass du halt da auch, das muss ich auch sagen, da läuft halt auch doch echt viel drauf. Auch wenn die jetzt nicht super schnell sind im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, Desktop-PC-Gaming-Hardware, ist das ja ziemlich lahm so. Ich meine, kannst du vielleicht mal kurz sagen, Lin, der neue Intel-Chip, kannst du den so grob einordnen mit einer Desktop, also GPU-Performance vor allem?
Boah,
sind wir da in welchem Bereich? Aber wir werden ja relativ niedrig liegen. Ich weiß nicht, ob es eine also jetzt nicht 50,
ich, 50, ich, 50 ich, 60? Nur aus der Erinnerung heraus, ich glaube, der Ryzen Z2 Extreme bewegt sich auf dem Niveau einer 1650.
Ja, so ungefähr. Sogar doch mal deutlich niedriger
als gerade. Und dann der neue Intel ist halt da 20% schneller oder so bei voller TDP-Leistung, also bist vielleicht bei einer bis 1660 oder so in dem Bereich. Ja. Die sind ja für Full-HD-Gaming oder sogar 800p-Gaming eher gedacht.
Ja, und das ist, aber das stört dann halt nicht, weil das Display ja relativ klein ist, also dadurch ist es dann nicht mehr so schlimm. Ich habe jetzt das Gothic Remake, das fällt mir gerade noch ein als Vergleich, also da habe ich mit dem LAN-System auch angefangen in Full-HD mit Upscaling. Wenn du das halt auf einem 27-Zoll-Bildschirm hast, dann ist das halt kacke, weil Upscaling heißt ja, du spielst nicht in Full-HD, sondern in was auch immer, je nach Stufe halt, ne? Und da siehst du es halt einfach, ne? Da ist die Pixeldichte dann einfach so gering und dann merkst du einfach, okay, das passt nicht mehr. Aber auf so einem kleinen Bildschirm ist es halt völlig okay, also auch wieder subjektiv, ne? Aber da geht das besser und da brauchst du die Leistung dann gar nicht. Und das finde ich halt schon, ich glaube, dass da viele noch gar nicht wissen, was ihnen entgeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, beim Handheld-Gaming. Klar, wie gesagt, wenn du jetzt kompetitiv spielst, dann ist es halt keine Wahl. In der League of Legends spiele ich darauf nicht im Bett. Bin ja nicht bekloppt. Ich will ja die Noobs in Aram fertig machen. Das geht dann nicht so gut, ne? Anderes Thema. Vielleicht soll ich es doch mal ausprobieren. Mal gucken, wie gut es geht.
Ich wollte gerade sagen, es wäre doch ein Artikel wert. Ich habe die Noobs in Aram interessiert, auch auf dem Handheld.
Ja, auch im Bett. Da sehe ich die Noobs. Naja, gut. Über meine Winrate reden wir mal lieber nicht. Das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja. Wie ist denn das, Lin? Jetzt so die neuen Handhelds im Vergleich zum Steam Deck oder vielleicht auch zu Switch 2. Ist das jetzt eine gute neue Sache, wo du sagst, ey, wenn ihr noch gar kein Handheld habt, kann man da mal Ausschau halten? Oder ist immer noch Steam Deck oder andere Geschichten vielleicht eine Top-Empfehlung?
Also die schnellen Handhelds, also gerade zum Beispiel der MSI Claw 8X AI Plus.
Was auf die KI da? Wie viel KI ist da drin? Naja, egal. Hauptsache AI.
Die sind natürlich deutlich schneller als das Steam Deck. Das Steam Deck ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Und jetzt ist es auch noch teurer geworden. Also wenn du dir heute einen Handheld kaufen möchtest und PC-Spiele nativ im Bett, auf dem Sofa oder halt abseits vom Schreibtisch zu spielen, dann macht es ist für mich persönlich schwer, ein Steam Deck heute noch zu empfehlen, wenn wie gesagt die Leistung im Vordergrund steht. Das Steam Deck hat andere Stärken, die für das sprechen. Na, der OLED-Bildschirm ist immer noch toll, die Trackpads sind unerreicht, kein anderer Handheld hat so gute Trackpads. Du hast den direkten Support von Valve und so weiter, aber die Leistung ist von gestern, definitiv. Für mit einem der neuen Intel-Handhelds, auch wenn sie 1.500 Euro kosten, wie jetzt zum Beispiel dieser neue MSI-Handheld, kriegst du halt deutlich mehr Leistung. Du spielst dann halt auch ein Spiel, das auf dem Steam Deck nicht einmal laufen würde. Na, also ein Neo 3 ja. Oder das neue 007. Ich weiß gar nicht, ob das für Handhelds optimiert ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Da bin ich nicht drin im Game. Aber auf jeden Fall neuere Spiele, die auf dem Steam Deck zum Beispiel nicht laufen würden, könntest du dann auf diesen Intel-Handhelds, auf diesen neuen Handhelds immerhin spielen. Ich rede jetzt allerdings nicht von einer Erfahrung wie auf Konsolen und Gaming-PCs, sondern du hast dann vielleicht Full-HD-Auflösung in 30 Frames, ne, mit niedrigen Einstellungen, aber sie sind spielbar.
Wie ist das eigentlich von den Betriebssystemen her? Die neuen Handhelds, setzen die auf Windows oder auf SteamOS?
Ja. Auf Windows, schon, Windows.
Ja. Okay.
Allerdings tut sich da jetzt gerade auch langsam was. Also die älteren MSI Claw Handhelds, ich will jetzt nicht sagen, sind schon kompatibel mit SteamOS, oder die an der Kompatibilität wird auf jeden Fall gearbeitet. Es ist immer noch sehr hakelig wegen der Intel-Architektur, wegen der Intel-Plattform und Linux. Ja. Aber es geht
da
zumindest
AMD
voran.
Ist doch so deutlich vor, weil ich habe ja, das Handy, was ich habe, ist ja auch SteamOS letztlich oder Linux Gaming. Da war ich ja auch sehr, ich hatte noch nicht so viel Erfahrung damit, instant positiv überrascht, also weil letztlich funktioniert alles, was ich so probiere, klappt eigentlich alles. Klar, ab und zu hakt mal was, ne? Aber das ist natürlich dann auch so ein Faktor, den man da immer so ein bisschen mit berücksichtigen muss. Ja.
Also mit einem AMD-Handheld hast du auf jeden Fall weniger Kopfschmerzen mit selber Hand anlegen und so weiter. Du installierst das Betriebssystem, das meiste funktioniert eigentlich.
Ja.
Genau. Mhm. Interessant wird es allerdings, wenn wir dann die Geräte mit der Switch 2 vergleichen. Weil die Switch 2, als die damals rauskam, haben ja viele Leute gesagt, boah, 500 Euro, so viel teurer als die Switch 1 und viel zu teuer. Inzwischen würde ich sagen, ist die Switch 2 so der beste Deal eigentlich, was Handhelds angeht.
Wollte gerade sagen, richtiger Schnapper eigentlich.
Ja, also man kriegt sie ja inzwischen für, also jetzt gerade noch für 430 Euro ungefähr. Und das ist halt wirklich sehr, sehr günstig für einen Handheld, der teilweise leistungsstärker ist als Steam Deck, als das erste Steam Deck. Du spielst da auch Spiele wie Cyberpunk und Resident Evil Requiem drauf. Aber es ist halt kein PC. Also du bist dann im Nintendo-Ökosystem, du bezahlst Nintendo-Preisspiele, ne? Also die geben selten on Sale. Mario wird 60 Euro kosten und auch in 5 Jahren wird es 60 Euro kosten, wenn nicht sogar mehr.
Oder 90, wie beim Mario Kart.
Oh ja, stimmt, 90. Das, ja, genau. Ja. Also das ist so der Trade-off. Aber die reine Konsole an sich, das ist halt echt ein krasser Deal. Also wenn du nur wirklich mobil spielen willst und du bist nicht unbedingt an Valve, an PC, in die PC-Plattform gebunden, möchtest du wirklich nur mobil spielen, ja, dann ist die Switch 2 auf jeden Fall keine schlechte Wahl.
Ja, vor allem, es kommt ja auch ein exklusives From-Software-Game für die Switch 2, darf man auch nicht vergessen. Ja,
gut,
immer ja alle,
dass du das jetzt natürlich als sehr starkes Argument anführst, das ist ja klar.
Das ist uns ja allen wichtig, nicht?
Ja, und das spielst du nicht auf der MSI Claw, weißt du?
Ja. Das spiele ich gar nicht, weil ich irgendwo versagen werde, aber das ist ein anderes Thema, ja.
Ja, du bist da, haben wir unser Coaching
gemacht.
Ich wollte
gerade sagen, das Coaching, ja, ist gut.
Ja, ich würde sagen, wir haben einen guten Abriss hier gerade geliefert zu Computex und der neuen Hardware, die da so geliefert wurde oder noch kommen wird, auf jeden Fall angekündigt wurde. Ja, ich glaube, wir verabschieden uns jetzt an der Stelle, liebe Leute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und fürs Zuschauen auch. War mir eine Freude mit euch. Nils und Link, danke dafür.
Gerne, gerne.
Wenn ihr jetzt noch Lust habt, schaut gerne mehr Talks hier auf GameStar Talk oder schaut bei uns auf gamestar.de/tech vorbei und natürlich auch auf gamestar.de bei den Gaming-Kollegen. Ist ja klar, wir machen ja nur tolle Inhalte. Schaut da gerne vorbei, lest euch die Artikel durch und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.